Guten Morgen. Seid herzlich gegrüßt. Ich freue mich, hier zu sein. Wir sind hier, diese Gemeinschaft, feiern Gottesdienst, das tut gut. Und die, die zu Hause sitzen, die können sich sogar bei Keksen und Tee oder Kaffee entspannen. Aber wir bitten darum, auch zuzuhören. Seid alle willkommen. Wir stellen uns unter das Wort Gottes. Ich würde gerne noch ein Gebet sprechen, bevor wir dann uns unter das Wort Gottes stellen und uns dort ansprechen lassen. Vater im Himmel, wir wollen dich preisen und anbeten. Du bist der Herr. Du bist der Herr, der den Sabbat eingesetzt hat. Du bist der Herr über unser Leben und wir werden etwas hören von einem Menschen, der dir begegnet. Wir geben dir die Ehre, Jesus, und beten dich an, den, der unsere Herzen berühren möchte durch den Heiligen Geist. Wir bitten dich, dass du jetzt das Störende wegnimmst bei mir, der ich dein Wort austeilen darf, und bei denen, die zuhören, damit du, Heiliger Geist, an uns wirken kannst. Danke dafür. Amen. Ich bin noch bei dem Lied hängen geblieben und bei der Strophe 3. Wenn wir nachher den Text lesen, dann wird uns bewusst, dass das wirklich etwas ist, was Gott uns schenken möchte. Wir haben gesungen, preiset Gottes Gnad und Güte, Halleluja. Der sich stets um uns bemüht, Halleluja. Weiht ihm Hände, Herz und Mund, Halleluja. Machet seinen Namen kund. Und die Person, von der wir dann hören, die hat ganz besonders erlebt, wie Jesus sich um sie bemüht. Und ich glaube, am Ende der Geschichte ist sie lobend und preisend weitergegangen und hat den Namen Gottes groß gemacht. Vielleicht habt ihr euch gewundert über diese Frage als Überschrift der Predigt. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Und das ist eine echte Frage. Wer von euch hat den Mut, uns etwas zu sagen, trotz Maske und mit Maske, wann er das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan hat? Also ich mache mal ein Beispiel, gebe mal ein Beispiel, ein ganz profanes Beispiel. Ich war im letzten Sommer bei meinem Sohn im Harz und in der Nähe an der Rappbodetalsperre gibt es die weltlängste Hängebrücke, Fußgängerbrücke, 500 Meter lang. Unten so eine Gitter, Glasseiten und ein paar Seile und wir sind da drüber gegangen. Also mir hat das Spaß gemacht, es schaukelte, aber man konnte die Leute so beobachten, die das eben zum ersten Mal taten, sie zögerten schon teilweise oder waren sogar ein bisschen ängstlich. Und ich weiß, meine Tochter, die Höhenangst hat, die wäre da nie mit drüber gegangen. Und die Partnerin von meinem Manuel, von meinem mittleren Sohn, die ist auch nicht mitgekommen. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Traut sich keiner? Am letzten Freitag? Aha, also in der Küche, was ausprobiert. Okay. Noch jemand? Okay. Und das war jetzt was Besonderes? Ja, ist okay. Sonst kommst du nicht allein, oder? Oder bist lange nicht hier gewesen? Bist allein hierher gekommen. Hast der eine neue Gerichte gekocht? Du bist allein hierher gekommen und die anderen sind ja auch alle hierher gekommen. Teilweise nicht allein. Und das ist schön. Aber nicht zum ersten Mal. Ich gehe mal davon aus. Da bin ich an der Elbe wandern, in der Nähe von Hitzacker. Vielleicht kennen einige von euch den Kniepenberg mit dem Aussichtsturm. Und ich komme runter. Es war kurz nach Weihnachten. Es hatte noch nicht geschneit. Es waren ungefähr 0 Grad. Und unten steht eine Schutzhütte. Und ich sehe dort ein Fahrrad stehen und denke, da ist einer drin. Da scheint einer zu übernachten. Vermutlich ein Obdachloser. Und ich dachte mir, ach, hat ein bisschen Angst, dass der mich fragt, kannst du mich eventuell mitnehmen und mir eine Übernachtung besorgen, und bin wieder zu meinem Auto gegangen, bin ein Stück weiter gefahren und bin weiter gewandert. Und unterwegs war es so, als ob mir Gott sagt, also ehrlich Joachim, du hättest ja wenigstens mal hingehen können und fragen können, wie es ihm geht, beziehungsweise ob du ihm irgendwie helfen kannst. Und das hat mich so beschäftigt, dass ich meine Wanderung beendet habe. in mein Auto geklettert bin, zurückgefahren bin und hingegangen bin zu diesem Mann. Und wir haben vielleicht manche Vorurteile auch gegen solche Leute. Vielleicht haben wir manchmal auch einen Euro übrig, wenn sie an der Straße sitzen und betteln und denken, ach, die sind ja selber schuld oder Alkoholiker. Das war ein ganz solider Mann, so um die Mitte 50. Und er hat mir ein bisschen von seiner Geschichte erzählt. Ich hatte noch ein bisschen Wanderproviant im Auto, das habe ich ihm gegeben. Und er hat sich richtig gefreut über die aufgebackenen Brötchen, weil er nichts hatte. Dann sind wir in mein Auto gestiegen, haben es uns warm gemacht, sind an eine Tankstelle gefahren, haben draußen miteinander einen Kaffee getrunken und uns unterhalten im Auto. Er hat nicht gefragt, ob er mitkommen könnte. Er hat mir erzählt, dass er damit rechnet, dass er übermorgen bei einem Bauern, wo er immer hilft, eine Übernachtung bekommt. Und zwei Tage später habe ich eine SMS bekommen und das hat auch geklappt. Ich kann euch sagen, als ich nach Hause gefahren bin und in meinem Auto saß und meine Sitzheizung anhatte, da habe ich an diesen Mann gedacht, der bei 0 Grad da draußen in dieser Hütte übernachtet hat. Und als ich im warmen Zimmer saß, ging es mir ähnlich. Und dann war ich dankbar, dass ich auf die innere Stimme gehört habe und wenigstens noch mal hingegangen bin. Und ich gehe oft genug auch an Not anderer vorbei. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Ich lese euch noch eine Geschichte vor, die finde ich sehr bewegend. In Corona-Zeiten haben wir ja die Situation, viele sind im Homeoffice und das ist auch belastend. Und hier ist beschrieben von einer Familie, die zu viert in ihrer Wohnung hängt. Der Mann hat Homeoffice, die beiden kleinen Kinder nerven, er kommt nicht richtig zum Arbeiten und die Stimmung wird immer gereizter. Er sitzt über seiner Arbeit und plötzlich klingelt es. Genervt erhebt er sich vom Schreibtischstuhl und geht zur Haustür. Als er öffnet, ist niemand da. Vor ihm steht ein Zitronenkuchen. Er bückt sich, hebt ihn auf. Der Kuchen ist noch warm und daneben liegt ein Zettel. Ich wünsche allen in ihrer Familie einen schönen Tag. Liebe Grüße, Frau Wagner. Der Büroarbeiter beschließt nach seiner Videokonferenz, die benachbarte Seniorin anzurufen. Und das tut er auch. Und als er dann den Telefonhörer aus der Hand legt, ist er nachdenklich. Das Gespräch mit Frau Wagner hat ihm gut getan. Ihre Unbeschwertheit und ihr Enthusiasmus machen Mut. Was sagte sie? Kontaktverbot macht erfinderisch. Und wenn ich schon keinen besuchen darf, dann darf ich wenigstens jemandem eine Freude machen. Und Sie sehen, die Freude ist zu mir zurückgekehrt. Jetzt haben Sie mich angerufen und wir hatten Zeit, miteinander zu reden. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Aber das geht noch weiter. Der Mann wusste, dass Frau Wagner in ihrem Leben viel durchgemacht hat. Früher hat er sie immer für etwas verschroben gehalten, mit ihrem Dutt und mit den weiten Röcken wirkte sie immer etwas altmodisch. Jetzt wird ihm bewusst, wie heilsam ihre Lebenseinstellung ist. Sie sagt ihm, wir können unter den gegebenen Umständen das Beste daraus machen und nicht nur meckern. Und dann hat sie ihm von ihren schweren Zeiten in ihrem Leben erzählt. Von der Nachkriegszeit, aber auch von den glücklichen Zeiten in ihrem Leben, aber auch davon, wie schlimm es war, als ihr Mann starb. Und er überlegt und macht sich bewusst, und davon hat Frau Wagner auch nie geschwiegen, dass der Glaube in ihrem Leben immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Er weiß das, auch seit diesem Gespräch. Und sie hat in allem, was in ihrem Leben passierte, immer an Jesus festgehalten. Und so hat sie trotz allem Leid immer nach vorne blicken können. Ihr ganzes Leben, und das finde ich einen ganz entscheidenden Satz, der auch für uns als Adventisten eigentlich zutreffen sollte, ihr ganzes Leben ist der Weg nach Hause zum Vater. Irgendwann wird auch sie ganz bei Gott sein. Jesus ist ihr Vorbild. Das gibt ihr auch in der Zeit, der schweren Zeit, Halt und Orientierung. Sowas kann ein Zitronenkuchen auslösen. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Schauen wir in die Bibel, wenden wir uns dem Text zu, der ja auch auf dem Programm steht und auf dem Skript. Wir lesen aus Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Ich lese das nach der willkommenen Heimübertragung. Vielleicht hört ihr einfach erstmal zu und lasst den Text auf euch wirken, bevor ihr nachlest oder zu Hause auch nochmal nachschaut. Überschrieben in der Lutherbibel, Jesus hilft, nein, in der Hoffnung für alle, Jesus hilft einer ausländischen Frau, oder in der Basisbibel, eine nicht-jüdische Frau vertraut auf Jesus. Machen wir noch einen Einschub, kleiner Werbeblock. Ihr könnt mich aber hinterher ansprechen. Ich will darüber jetzt nicht länger erzählen, sonst läuft uns die Zeit weg. Die Basisbibel ist eine Bibel mit ganz kurzen Sätzen, maximal 16 bis 17 Wörter im Satz. Und die hat immer an der Seite zum laufenden Text Anmerkungen, wo man wunderbar reinschauen kann. Die gab es schon lange als Neues Testament, ist inzwischen als Vollbibel erschienen mit 3000 Seiten, weil sie so weit auseinander gedruckt ist, lässt sich wirklich hervorragend lesen. Und für Einsteiger, die Erklärungen brauchen, haben sie die gleich daneben. Könnt ihr mal nachschauen, gibt es inzwischen seit 2-3 Monaten, glaube ich, im Handel. Lohnt sich. Aber ich lese nach der Willkommen der Heimübertragung. Die gefällt mir da besser. Also Matthäus 15 lesen wir ab Vers 21. Jesus verließ diese Gegend und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Als er unterwegs war, näherte sich ihm eine kanaanäische Frau, die ihn mit lauter Stimme anflehte. Erbarmen, Meister, Sohn Davids, meine Tochter wird fürchterlich von einem bösen Geist gequält. Jesus schien sie nicht zu hören. Da beschwerten sich seine eigenen Jünger. Kannst du dich nicht um sie kümmern? Ihr Geschrei macht uns noch ganz verrückt. Aber Jesus lehnte es ab. Ich habe alle Hände voll damit zu tun, mich um die verlorenen Schafe Israels zu kümmern. Da kam die Frau wieder auf Jesus zu, warf sich vor ihm auf die Knie und bat ihn, Meister, helft mir. Und Jesus erwiderte darauf, es ist nicht in Ordnung, den Kindern das Brot wieder aus dem Mund zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Doch die Frau ließ nicht locker. Ihr habt recht, Meister. Aber selbst bettelnde Hunde bekommen Happen vom Tisch des Hausherrn. Da blieb Jesus stehen. O Frau, dein Glaube ist tatsächlich etwas Besonderes. Du sollst bekommen, wonach du dich gesehnt hast. Und von diesem Moment an war ihre Tochter geheilt. Da ist eine Aussage drin, die habe ich mir unterstrichen. Und die wünschte ich mir für jeden von uns, für dich und für mich. Jesus sagt, Frau, dein Glaube ist tatsächlich etwas Besonderes. Stellt euch mal vor, wenn das die Leute über dich oder über mich sagen würden. Dein Glaube ist etwas Besonderes. Der hat Kraft. Diese Frau war so in Not, dass sie auch etwas zum ersten Mal tat. Wahrscheinlich hatte sie von Jesus gehört, aber sie ging zu ihm. Es war ihre letzte Hoffnung. Und wenn wir in den Zusammenhang schauen, in der Lutherbibel lässt sich das gut machen anhand der Unterschriften, der Überschriften, nicht der Unterschriften. Da geht es los mit vielen Wundern schon vorher. Kapitel 14, die Speisung der 5000. Im Kapitel 15 wird von Reinheit und Unreinheit gesprochen, berichtet Jesus davon. Und diese kanaanäische Frau, die da zu ihm kommt, die ist ja in den Augen der Juden unrein. Eine Ausländerin. Dann wird von Heilungen gesprochen später. Dann gibt es noch die Speisung der 4000. Und interessant, im Kapitel 16 stellen sich die Pharisäer hin und sagen, Jesus, wir wollen ein Zeichen von dir. Mach mal ein Wunder. Wir hatten doch eigentlich vorher schon so viel erlebt. Jesus kümmert sich um Menschen, die sich mit dem Leben abschleppen. Das habe ich auch so in dem Skript hineinformuliert. Aber hier scheint es doch gar nicht so auszusehen, als ob Jesus sich wirklich richtig kümmert. Was macht er hier? Er stellt eigentlich die Juden als Herrenmenschen dar. Kommt euch das bekannt vor? Ich habe jetzt nur die Aufgabe, bei meinem Volk zu sein, sagt er. Und du gehörst nicht dazu. Sind die Juden hier die Herrenmenschen? Ist das völkische Überheblichkeit, die Jesus hier an den Tag legt? Und dann sage ich mir, das kommt mir doch bekannt vor. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Eine wahre Geschichte passiert in Wesel am Niederrhein. Eine junge ausländische Frau mit Kinderwagen steigt in den Bus. Und sie bittet einen jungen Mann, aufzustehen, damit sie sich setzen kann. Und der junge Mann erwidert, ich stehe nur für Deutsche auf. Daraufhin steht ein paar Reihen weiter eine ältere Dame auf und bietet dieser jungen Frau ihren Platz an. Sie setzt sich und die ältere Dame geht zu dem jungen Mann und sagt, ich bin Deutsche, stehen Sie bitte auf. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Auch mit solchem Mut, mit ähnlichem Mut? Wir haben in unserem Land Entwicklungen, die machen uns wirklich traurig, was das betrifft. Was kennzeichnet diese Frau? Zwei Punkte. Sie war am Ende. Und das Zweite, sie ist beharrlich. Sie hatte ein Ziel. Die Heilung, die Gesundheit ihrer Tochter. Ich habe mal gehört den Satz, wer den Geringen verachtet, verachtet den Schöpfer. Das kann schon nachdenklich machen. Das kann vielleicht auch ein Stückchen zu meiner Lebenshaltung werden, dass ich eben nicht verachte, sondern hinschaue. Die Frau war am Ende. Sie kommt zu Jesus und sagt, erbarme dich, ich habe eine geplagte Tochter. Sie ist keine Jüdin, sie ist eine Ungläubige, sie ist eine Heidin, eine Ausländerin. Aber sie macht eins und ich stelle mir vor, es wird zwar erst später von den Pharisäern und den damaligen Theologen gesagt, wir wollen noch Zeichen von dir, Jesus. Ich stelle mir vor, die waren dabei und hören, dass diese Frau, die in ihren Augen unrein war als Ausländerin, Jesus mit seinem Königstitel anredet. Sohn Davids, das heißt Messias, Christus. Welche Herausforderung für die Frommen, die doch auf den Messias warteten. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass es manchmal Menschen gibt, außerhalb unserer christlichen Grenzen, außerhalb unserer Gemeinde, die Wahrheiten aussprechen, die zutreffen und die wir nicht wahrhaben wollen, wenn sie uns als Christenmenschen beobachten, wenn sie unsere Gemeinde sehen. Und diese Frau bleibt in nervender Beharrlichkeit dran an Jesus und an ihrem Ziel, dass sie wünscht, ihre Tochter möge geheilt werden. Vers 23, was haben die Jünger gesagt? Jesus, kannst du dich nicht endlich um sie kümmern? Die nervt uns, die macht uns ganz verrückt. Bring sie doch zur Ruhe. Was plagt dich? Was plagt mich? Wo brauche ich diese Beharrlichkeit, wie sie diese Frau an den Tag legt? Tu doch etwas, sagen die Jünger. Sie hindert uns und anderen am Zugang zu dir, Jesus. Was nervt mich am anderen? Was nervt dich am anderen? Wie ist es, wenn Leute auftreten, die eine andere Meinung haben? Da bekomme ich eine E-Mail und da schreibt jemand von dem Märchen der 6 Millionen toten Juden in Nationalsozialismus. Sowas nervt mich nicht nur, das regt mich auf. Und das lässt mich Stellung beziehen. Und wir hatten ein ziemlich heftiges Gespräch anschließend. Haben wir nervige Leute in der Gemeinde? Begegnen uns Leute, die eine andere Meinung haben als ich, als wir? Und das fängt dann meinethalben schon bei der Musik an oder beim Liederbuch und dem, was da drin steht. Und wie gehen wir dann miteinander um? Schaffen wir es, miteinander so umzugehen, dass wir das aushalten, dass wir ins Gespräch kommen? Können wir unsere Meinungen stehen lassen und konstruktiv austauschen? Und wenn wir zurück zu dieser Frau auf Jesus schauen und wir sagen, Jesus kümmert sich um Menschen, die sich mit dem Leben abschleppen, dann fällt uns doch hier auf, Jesus, so kennen wir dich nicht. Du bist doch der Heiland, du bist doch der Freund der Benachteiligten, der Kinder, der Sünder, der Kranken. Was machst du hier mit dieser Frau? Als ich das letzte Mal hier war, habe ich eine Predigt gehalten, da hatte ich einen Adler mit. Und da ging es um die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Da war das ähnlich, da geht Jesus auch erstmal ziemlich schroff mit ihr um. Und wir fragen uns dann, was soll das, Jesus? Wir kennen dich doch anders oder auch nicht. Was machst du mit diesen leidenden Personen? Und dann kommt wieder diese Beharrlichkeit ins Spiel bei dieser Frau. Sie dreht sich eben nicht beleidigt um, weil sie weiß, Jesus ist meine einzige Hoffnung auf Hilfe. Und sie hätte doch allen Grund dazu zu sagen, also weißt du, wenn du so arrogant auf dein Judentum guckst, dann lass mich doch in Ruhe, suche ich mir einen anderen Weg. Aber es gab für sie keinen anderen Weg. Jesus ignoriert sie. Und vielleicht ist das auch ein Hinweis, wie wir Gespräche führen können. Sie lässt sich nicht abwimmeln. Sie bleibt dran und sagt Jesus, sie nimmt das auf, was Jesus sagt und sagt, ja, aber wenn was von den Tischen der Reichen runterfällt, dann fressen selbst die Hunde davon und sie bekommen diese Gnade. Sie greift die verletzenden Worte Jesu auf. Vers 27. Du hast recht, Meister. Und sie stellt sich drunter. Was ist der Sinn dieser Geschichte? Ihr könnt ja noch ein Weilchen drüber nachdenken, auch zu Hause. Da kann man noch lange drüber nachsinnen und einige Parallelen finden, die für unser Leben wichtig sind. Jesus will sagen, so sieht echter Glaube aus. Ich habe das ja schon wiederholt, diese Aussage hier in der Willkommen-Daheim-Übertragung, wo steht, dein Glaube ist etwas Besonderes. Und das müssen wir uns mal überlegen. Jesus sagt auch im Beisein seiner Jünger, die ihn ja kannten, die an ihn glaubten, so wie diese Frau mit dem Glauben umgeht. So sieht echter Glaube aus. Da könnte man ja jetzt eine Kritik am Glauben der Jünger unterstellen. Die, die mit ihm unterwegs waren, die eng verbunden waren mit ihm, die tiefgläubig sind, denen sagt er, nehmt euch diese Frau zum Vorbild. Wie gehen wir miteinander um? Wissen wir alles besser? Da ist unsere Weltkirche, die zum Beispiel im Umgang mit den Pastorinnen aus meiner Sicht schon recht grenzwertig Regeln vorgibt. Und Leute, die diese Regeln nicht einhalten und anders sehen, auch Gebiete, auch Ausschüsse, die sind dann nicht mehr kirchenkonform. Und da ermutigt man sogar andere, dass diese Leute kritisch angesehen werden, bis dahin, dass man ihnen das Stimmrecht in Ausschüssen entziehen kann. Achten wir auch als Kirche noch darauf, was andere über uns sagen? Manchmal sind das Dinge, die wichtig sind. Leute, die vielleicht gar nicht gläubig sind und etwas entdecken an uns, weil sie merken, ach, wie bewegen die sich, wie verhalten sie sich und uns daraufhin ansprechen. Wie ist das bei uns in der Gemeinde? Wir haben in Adendorf ein paar Leute, die die Gemeinde verlassen haben, die einen langen Brief geschrieben haben. Weshalb? Hören wir auf das oder sagen wir, naja, sind sie halt weg? Wo ist das mit unseren Jugendlichen und denen, die uns kritisch fragen? Und mancher leidet darunter, dass seine Kinder oder Enkel den Weg des Glaubens nicht gehen. Fragen wir uns, welchen Anteil wir daran haben? Hören wir auf das, was sie uns sagen? Und das bedeutet, und so habe ich in diesem Skript auch formuliert, wir müssen genau hinschauen und genau hinhören. Es scheint ja so, als ob Jesus das hier auch nicht macht. Aber am Ende zieht er genau diesen Bogen. Er sagt, solcher Glaube ist Vorbild. Das heißt, er hat doch nicht nur oberflächlich die Frau abgewiesen, sondern hat hingehört, hat hingeschaut und sieht, was in ihrem Herzen vorgeht. Aber wir können über die Weltkirche reden, wir können über uns als Ortsgemeinde reden. Die wichtigste Schlussfolgerung ist, was ist bei mir dran? Wie verhalte ich mich Menschen gegenüber? Wie verhältst du dich Menschen gegenüber, die dir vielleicht nicht passen mit ihrer Meinung? Jesus sagt den Jüngern eigentlich nonverbal, schaut genau hin, hört genau hin, wenn euch Fremdes oder Fremde begegnen. Ihr könnt etwas lernen von dieser Frau, von ihrer Beharrlichkeit. Haben wir das noch drauf, genau hinzuschauen, was den anderen bewegt? Ins Herz zu blicken? Bleiben wir auch beharrlich dran an Jesus? Und wenn ich jetzt ein Beispiel für Beharrlichkeit erwähne, sagt vielleicht mancher, auch, jetzt kommt er wieder mit seinen Geschichten aus vor dem Mauerfall. Ein Beispiel für Beharrlichkeit sind für mich, waren für mich die Friedensgebete in Leipzig vor dem Fall der Mauer. Die haben 1982 angefangen, sich zu treffen mit Oppositionellen, aber vor allem mit Betern. Und manchmal waren das nur 3, 4, 5 Leute, die in den Gebeten saßen. Und der Pfarrerführer, inzwischen ist er verstorben, aus Leipzig, der wollte aufhören. Und dann kamen Leute zu ihm und sagten, Herr Pfarrer, wenn Sie aufhören mit diesen Gebeten, dann stirbt unsere letzte Hoffnung. Lassen Sie uns weitermachen. Wir sind zwar nur 3, 5 oder 7, aber wir wollen dranbleiben. Und dann sagt er, er hat die Resignation quasi an Gott abgegeben. Und er sagt, die Frau hat recht, die Menschen haben recht. Wir sind als Christen, das ist ein wichtiger Satz, zur Hoffnung verpflichtet, auch in dieser Corona-Zeit. Und wenn wir manchmal auch nur 2 oder 3 sind, wir dürfen mit Gott in Verbindung treten. Beharrlichkeit. Wo brauchst du sie in deinem Leben? Wo brauche ich sie? Beharrlich dranbleiben. Höre ehrlich zu. Such das Gespräch, auch mit Leuten, die anderer Meinung sind. Gelingt uns der Austausch, das Gespräch, trotz unterschiedlicher Meinungen, ohne Vorwürfe und Verletzungen? Das passiert leider nicht immer. Da sitze ich in einem Gemeinderat und irgendeinem Ernennungsausschuss, einem Nominierungsausschuss vor einer Gemeindewahl und einer Person passte etwas nicht und er hat nicht nur symbolisch, sondern wirklich richtig das Gemeindehandbuch genommen, auf den Tisch geknallt und gesagt, so muss man das machen. Das war so verletzend, dass hinterher wochenlange Seelsorgearbeit nötig war bei allen, die dort mitgearbeitet haben. Hören wir aufeinander? Es lohnt sich, das zeigt das Beispiel dieser heidnischen Frau, auch die Beharrlichkeit. Und man muss auch sehen, dass Jesus diese Frau aufwertet. Er wertet sie auf in einer patriarchalischen Gesellschaft, wo Frauen eigentlich nichts galten. Er sagt dir eigentlich, behalte das Rückgrat. Und das sagt er dir und mir. Setz dich durch, auch in der Männerdomäne. Und Jesus holt sie auch aus heidnischen Kulten raus, indem er sie auf sich verweist und am Ende handelt. Ich wünsche jedem von uns den Mut zu solch einem beharrlichen Glauben. Auch wenn du am Ende bist, bleib beharrlich. Unter Umständen sogar aufdringlich an Jesus dran. Ich weiß nicht, wer von euch den Begriff des Sturmgebets kennt. Ihr Jugendlichen vielleicht? Ich habe es von den Jugendlichen gehört. Das Sturmgebet bedeutet so etwas, in Situationen, um etwas zu beten und zu ringen, wo man ganz viel Nachdruck drauflegt, ungefähr so wie die Sportler, die sich im Kreis stellen, sich umarmen und sich dann nochmal motivieren für ein Fußballspiel oder für anderes. Jetzt geht es ja nicht in Corona-Zeiten. Da stellen sich die Jugendlichen im Kreis zusammen und bestürmen Gott buchstäblich, indem sie ihm förmlich an die Schulter klopfen und sagen, Herr, hör uns doch. Das ist Beharrlichkeit. Das hat diese Frau auch gemacht. Bleib beharrlich. Mit Sicherheit ist diese Frau glücklich und dankbar nach Hause gegangen. Und ich wünsche mir, dass du heute auch dankbar über diesen den Menschen zugewandten Gott Jesus Christus nach Hause gehst und damit dein alltägliches Leben gestaltest. Was ist Jesus für mich? Einer, der für mich ist. Was ich von Jesus halte, dass er mich hält. Amen.